Also ich denke, die Fragestellung ist letztlich einfach, aber die Antworten werden wohl viel einfach sein. Ja, bitte.
Wo sind die Reportagen erschienen, in einem Magazin oder gerade im Buch?
Das ist eine Frage, die ich nicht sicher kann beantworten kann. Weil er ja Agenturkorrespondent war, hat er sehr viele Geschichten ständig übermittelt. Das Another Day of Life hat er eigentlich, das beschreibt er selber, jeden Tag über den Ticker nach Warschau geschickt. Das heisst also, er hat seine Arbeit als Korrespondent, und zwar als Agenturkorrespondent, die hat er absolut wahrgenommen. Wenn er dann zu dem Schritt kam, wo er die einzelnen Reportagen komponiert hat, und er hat auch für eine Zeitschrift geschafft, also das weiß ich auch. Aber ob das für alle gilt, das kann ich leider nicht sagen. Das müsste man genauer abklären. Aber ganz sicher hat er viele von diesen Geschichten veröffentlicht gehabt, wahrscheinlich vor allem auf Polnisch. Und die sind dann in diesen Sammelbänden sind die gekommen. Ich habe mir die Mühe gemacht, die all diesen im Fußballkrieg und im afrikanischen Sieber zu jeder einzelnen anzuschreiben, wenn er sie gemacht hat und in welchem Land das es war. Und ich nehme an, also das ist eine wirkliche Versammlung in die Bücher. Also die sind schon neu mit publiziert worden. Ja, das ist.
Ich habe wieder nachfragen wegen der Transparenz. Oder? Was ich bei dem Interview im Enzensberger kann ich noch sagen, er sagt, was er macht. Das ist ja so geschrieben. Das ist in dem Sinne, da kann man es nur interpretieren, aber das ist eine andere Ausgangslage, als wenn er sagt, ich kann den, weiß auch nicht, den Gast Che Guevara getroffen oder so, und das stimmt nicht. Ich sage einfach, das ist eine Behauptung, die er macht. Zum anderen, dort tut er sehr eigentlich darlegen, so mache ich es. Machen die Leute, was sie wollen. Das ist meine Art, um die Realität abzubilden. Aber es ist eine Transparenz da. Aber ich kann jetzt nicht ganz begreifen, wo es über die Transparenz da war und bei welchen Sachen eben etwas verkauft worden ist, als das, was es nicht ist. Beim Enzensberger Buch habe ich das Gefühl, ja, das ist okay, in dem Sinne, ich kann es ja so lesen, er sagt, was er macht.
Also, ich glaube, dass du grundsätzlich recht hast mit dieser Transparenz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner persönlichen Geschichte ausgehe, wie mich Kapuscinski verschlungen haben, dann ich mag mich erinnern, das Buch, das habe ich sofort gekauft und habe das gelesen, weil ich mich schon in 70 Jahren mit Afrika befasst. Und da habe ich keine einzige kritische Frage daran gehabt, dass es das, wie der Ilya Trojanov das sagt, dass das in dem Sinn verdichtet wird. Und ich meine, vor allem jetzt gerade auch, und jetzt kommt eine neue Überlegung dazu, wenn ich jetzt sehe, dass die Filmemacher die Carlotta sogar in Filmdokumenten vorgeholt haben und mit dem jetzt auch arbeiten, also ich würde sagen, für den durchschnittlichen Leser ist es mit dieser Transparenz nicht unbedingt so weit her gewesen. Klar, wenn ich dort, wo das Buch rauskommt, das Nachwort so sorgfältig lese, dann stimmt das, ja.
Ich habe eine Frage. Ich hätte gerne, wenn du das noch formulieren würdest. Ich habe das Gefühl, du hast, also mich hat das überzeugt, wie ihn auch vom Enzensberger Interview. Es klingt mir auch etwas ganz Altes, was schon in der Berichtform eigentlich immer schon dabei ist. Und auch das von Trojanov. Und ich habe das Gefühl, du hättest irgendwie skandalisierst dich irgendwie daran, dass quasi gewisse Regeln nicht eingehalten werden. Ich wäre froh, wenn du das nachher könntest erklären, ob ich mich da täusche oder ob
ich da... Ich sehe, dass da ganz ein Haufen sich jetzt wieder warm anziehen. Ich glaube, wir müssen das Fenster wieder zumachen, weil sonst haben wir nachher Krankheitsfall. Ja. Ich würde jetzt mal so anfangen, ein bisschen persönlich. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, als Reporter, so eine Verdichtung vorzunehmen. Ich kann einfach nicht zu lang sein. Ich wollte eine Stelle vorlesen, wo man das merken konnte, wo er beschreibt, wie er in Angola an den Checkpoints durch muss. Und ich bin selber in meinem Leben an unzähligen Checkpoints durch. Also das sind mehr oder weniger so improvisierte Strassenbarrikaden, wo man nie weiß, wer jetzt den Checkpoint bemannt. Und um Männer hat es sich meistens gehandelt. Und wie die einem gesinnt sind und wie man auf die soll reagieren und so. Und dann beschreibt er das im Buch, aber es wird, dort wird es klar, das ist jetzt ein interessanter Fall, auch noch für die Frage, dass er nicht ein einziger Fall beschreibt, sondern dass er seinen ganzen Erfahrungsschatz von diesen 250 Checkpoints, die er durch ist, für ihn hineinbringt. Das ist der Kabuschinski. Ich würde das nicht machen. Ich hätte das nie gewagt. Also mein journalistischer Begriff ist eng. So eng, dass ich das Faktische ganz weit vorne habe. Und ich hätte das nicht gebraucht. Und wenn du sagst, skandalisieren, ich bin ja trotz allem ein wahnsinniger Bewunderer vom Kapuscinski und ich kann das eigentlich noch wählen an Anfang stellen auch, woher das ja auch kommt. Wir Leserinnen und Leser sind nicht ganz unschuldig. Wir wollen ja nicht einfach so sachliche Verhaltensberichte und so, und die Truppen sind jetzt da von Südafrika eingedrungen und die Angolaner und die, sondern wir wollen es ja auch als Geschichte. Und das hat ja auch immer grössere Wolken, Wellen und Wogen geschlagen, dass wir auch als Publikum etwas wollen, das knackig ist, wo sich liest oder wo das Herz anspricht und so. Und das, ich finde, eben darum finde ich da die Problematik so interessant, wie weit darf man da dabei gehen. Ich höre jetzt auf reden, weil es gibt ganz viele, die etwas sagen. Ich habe auch dich gesehen. Zuerst jetzt mal du, Matthias.
Matthias Marquet.
Ah, du spürst auch ein bisschen dirigieren, das weiß ich nicht. Ja.
Also das eine ist für irgendwie die Form, wie man etwas formuliert und Sachverhalt darstellt in einem Bericht. Also es haben sich viele schon über den Spiegel empört. Da fährt eine Reportage an, als sowieso Meier am Montagmorgen seinen Frühstückskaffee nahm, kam ihm etwas und so. Als wenn jetzt der Reporter gerade neben ihm sitzt und ihn beim Morgenessen und dann noch kommt irgendein Bankenskandal, wo da verwickelt ist oder irgendwas. Und dabei sind das ja alles ausgedruckte Text meistens, zusammengestellte Geschichten und durch irgendwie durch die Fantasie, es wird eine Nähe suggeriert, die gar nicht vorhanden ist. Aber das, was die Frage ist für mich, was du da bei der Carlotta zeigst, im Film, da gibt es den Punkt vom Trickfilm. Und dann wird eine reale Person zeigt, offenbar. Heute könnte man das auch mit Deepfake noch richtig etwas machen.
Das ist, weiß ich nicht. Ich kann jetzt mal angenommen, weil sie sagen, das sind dokumentarische Bilder. Ja.
Kannst du probieren, Wörter dafür zu finden, was da falsch ist oder was da eigentlich der Skandal ist?
Für mich ist da weder etwas falsch noch ein Skandal. Für mich ist das, sind das Filmemacher, die versuchen, den Kapuscinski in ein anderes Medium zu übersetzen. Und für mich heisst die Aussage, dass sie so vorgehen, dass der Kapuscinski sehr wohl auf ganz faktischem, überprüfbarem, 1:1 nachvollziehbarem Material schafft, dass er aber auch das Material in andere Sphären transponiert. Das ist für mich der simple Punkt, warum ich euch überhaupt mit dem Film belästige. Das ist ganz, ganz banal. Ja, ich weiß nicht, wer ist das? Bitte.
Ich
würde
gerne eine Frage stellen, einerseits
ohne
Kapuscinski oder ohne auf der Ebene Leserpsychologie. Ich habe den Eindruck, der Kapuscinski hat sie beleidigt als Leser. Sie haben ihn als Vorbild ein bisschen gehabt. Stimmt das? Das tut mich der eine Aspekt. Der andere Aspekt, gibt es einen journalistischen Neid, so wie es bei den Medizinern gibt? Wir sind der Faktizität verpflichtet. Und Kontrollierbarkeit, also Transparenz, das hat mir sehr gut gedacht, wie es von dort aus dem Enzensberger Gespräch gebracht worden ist. Und ich lese jetzt gerade von McCann Apey Rogan. Das ist ein nordirischer Journalist, der aber sich inzwischen Schriftsteller nennt und einen sogenannten Hyperroman geschrieben hat, der mit solchen Elementen schafft. Es ist an sich ein Friedensbuch, von ihm her gemeint. Und da kommt jetzt noch die dritte Frage, das ist die Ebene von der Intention von dem Autor. Und hat er das Recht, wenn er als Journalist angefangen hat, sich in eine Richtung zu entwickeln, muss er dann herstehen und sagen, hallo, Leute, ich bin jetzt nicht mehr Journalist, sondern ich habe mich jetzt irgendwie halt in
eine
andere Form entwickelt.
Also wir sind...
Wartest du drauf, oder? Ah, ich hätte jetzt darauf noch... Okay. Es sind ja drei Fragen, also meine, ich kann es ja ganz schnell machen. Ich bin nicht ein frustrierter Fan von Kapuscinski. Ich habe kein Neid.
Eid?
Kein Neid, nein.
Eid, journalistischer Eid.
Ach so, ja genau, natürlich. Um das geht es. Es geht mir darum, wo verletze ich meine Berufs... genau, das ist es. Wie heisst es? Auf Französisch gibt es so einen wunderbaren Ausdruck. Die Regeln, die zu einem Beruf gehören.
Das heisst die journalistische Sorgfaltspflicht auf Deutsch.
Sorgfalt? Ja, nennen wir es doch einfach genau. Nennen wir es journalistisch. Genau. Und ich meine, ich bin doch 100-mal versucht gewesen, dem Gesetz, wo der Matthias dort zu gehorchen und das Zeug attraktiv zu gestalten. Das sind wir alle, glaube ich, alle Reporter und Reporterinnen, wo wir wollen das Publikum, wir wollen sie anziehen und so. Also das auf jeden Fall. Und das Dritte ist jetzt wirklich nur das, ich bin, ja, wie der Stefan gesagt hat, ein grosser Liebhaber von Literatur, afrikanischer Literatur, und ich messe ihr einen riesigen Wert zu. Es ist tatsächlich einfach für mich nicht ganz sicher. Ich habe dort wie ein bisschen die Orientierung verloren, so könnte ich es sagen. Nur das, ja.
Darf ich da noch etwas ergänzen? Ich habe lange Zeit so im interkulturellen Bereich gelebt und viel auch mit Afrikanern, Afrikanerinnen zu tun gehabt. Und die können einem ja Geschichten erzählen.
Die können einem Geschichten erzählen. Der Stefan hat ja den Bosumt-WC gezeigt. Wir zwei gescheiden, wachen, sind sofort umringt von Einwohnern dort und dann haben sie angefangen zu erzählen. Und haben uns gesehen, das Drama von dem Bosumt-WC, wo haben sie uns die Uferlinie gezeigt, der Begel senkt sich, hat keinen Zufluss, das Grün nimmt ab, aber sie im Dorf kämpfen darum, dass da wieder etwas geht und dass man nicht mit der Natur so umgeht und ob wir nicht auch gerade ein bisschen etwas spenden könnten, wenn du dich noch magst erinnern. Und also, das ist natürlich so. Eben, und das hat auch mit Journalismus zu tun. Was tut man transportieren, was glaubt man und so weiter. Ich glaube, es ist schlimmes.
Und wie halten wir die Distanz?
Und wie halten wir die Distanz? Jetzt ist dort einer, der Benni hat etwas wieder.
Ich suche die Trennung zwischen Literatur und Journalismus sehr künstlich. Ich habe schon die Themenwahl und die Wortwahl ist derart subjektiv, dass ich meinte, genau das macht es vielleicht aus. Wir lesen die Zeitung, wo die Journalisten schreiben, die wir gerne möchten lesen. Und eine Agenturmeldung mag ganz trocken vielleicht eine Objektivität vertreten. Aber sobald du anfängst zu schreiben, kommen die Interpretationen, du hast die Informanten in jedem Land, etc. Also das ist für mich darum eine künstliche Trennung.
Okay, ja.
Ich habe anfangs von den 80er Jahren angefangen, Ethnologie zu studieren. Und in der Ethnologie haben wir die Teilnehmenden, du hast es ja ein bisschen angesprochen, die teilnehmende Beobachtung als Methode, denke ich, das hat mich unglaublich fasziniert, dass Und das geht, rutscht dann schnell mal zwischen Dichtung und Wahrheit eben dann dort rein. Also darum habe ich nachdem eine Geschichte auch unterrichtet und in der Geschichte habe ich einfach schon gefunden, da muss ich aufpassen, weil ich gerne Geschichten erzählt habe und so. Also das beim mündlichen Erzählen und Begeisterung mitgehen und weil ich so ein bisschen marxisierend oder so ein Fan bin von der Parteilichkeit vom Marxismus. Finde ich, ich bin dann bei den Sandinisten 4 Monate im Erziehungsministerium gewesen. Und habe dort auch die Kommandanten und so kennt, das Umfeld von diesen grossen Sandinisten. Und bin ein wahnsinniger Fan vom Sandinismus. Das war das erste Spanisch, das ich gelernt habe. Und kann heute noch mit Emphase jedes Wort von dieser Hymne von den Sandinisten singen. Und die ganze Ernüchterung und Enttäuschung und so, also dass er zwischen der Parteilichkeit, die er halt in seinem Sowjetkommunismus da irgendwo gelernt hat, zwischen eine Idealisierung von einer Situation, ich weiß ja nicht, wie stalinistisch, poststalinistisch das er war, aber einfach, dass das reinfließt. Und was er sagt, zwischen dem, dass es einfach für die Leser und für sich selber und für die Begeisterung für eine Sache. Halt einfach, ich hätte nie Sozialwissenschaften studieren, weil das für mich eben zu faktisch, zu faktentreu war. Aber auch in diesen nackten Tatsachen, wenn man die auswählt und wie man die erzählt und wie die NZZ das immer noch so wahnsinnig hochgejubelt hat, der Unterschied zwischen dem Kommentar und das der Objektivität und dem eigenen Kommentar, dass das einfach noch recht schwierig ist. Und darum so ein Werk, denn so Biografien, die schmücken halt häufig nach dieser grossen Nähe und nach den erzählten Ungenauigkeiten oder so.
Nur Moment. Du bist vorher gewesen,
ja.
Ja,
so.
Ja. Ja, bitte.
Gut. Also ich finde schon, dass sich das natürlich beißt. Die Rolle vom Reporter vor Ort, wo man will wissen, ob zum Beispiel jetzt ein Checkpoint sich verändert hat oder nicht und zuverlässige Info will. Und das, was jetzt ein Kapuscinski macht, ja auch historisches Zusammenhangswissen ist, wo irgendwo auf ein Verständnis, sagen wir jetzt, von einem Regime rausläuft. Und dort ist ja interessant, dass er erstens einmal das sehr reflektiert und überhaupt nicht der Kaiser Lotius etwas verdeckt und da sozusagen seine Existenz davon abhängt, dass ihm niemand auf die Schliche kommt, sondern er sagt, was er macht. Er sagt, das sind literarische Konstrukte. Also da bin ich auch der Meinung, das ist etwas, wo vom Reflexionsgrad her tatsächlich so ein bisschen auf der Höhe von einem Roland Barthes ist, der jetzt in den 60er Jahren die Frage aufgeworfen hat, wie kann sich eigentlich Geschichtsschreibung durch Literatur unterscheiden. Er ist der Meinung schlecht, ich bin der Meinung doch, muss man gut. Aber das ist eine Theoriediskussion und der Kapuscinski ist auf der Höhe. Und dann, dass Lotius versucht, unter dem Radar durchzufliegen und nicht aufdeckt zu werden. Das ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt, wenn man dann anschaut, was er macht vom Ergebnis her, oder? Das mit dem Asserat, das Bild vom Haile Selassie ist ja gar nicht so völlig anders wie das von Kapuscinski. Ich meine, die decken sich in der grossen Herrschaftskritik. Das heisst, Kapuscinski würde ja nicht irgendetwas erfinden, um eine revisionistische Geschichte jetzt aufzugleisen, weil er irgendwo etwas anderes will. Für mich als Historiker stellt sich die Frage, tut er nicht einfach generalisieren? Also ein Historiker würde das ja auch machen. Man kann dann irgendwo so Checkpoint-Passagen morphen, oder? Und sagen, wenn man 200 erlebt, gibt es vielleicht irgendwo 2-3 Sätze darüber, die stimmen, weil sie die akkumulierte Erfahrung zusammenbringen. Das ist eine Generalisierung, es geht nicht ohne Generalisierungen. Und der Kapuscinski hat einfach immer wieder ganz faszinierende Einzelgeschichten, von denen er dann anfängt generalisieren, aber kommt zu, ich finde, summa summarum, zu sehr validen Ergebnissen, die man dann runterbrechen kann, so auf einzelne Beobachtungsbereiche, wo man einfach sehr sensibel merkt, was da abgeht, was da läuft. Also von daher würde ich sagen, als Historiker habe ich kein Problem mit dem, wie er es macht, aber was bleibt, ist die Frage. Und würde es mich interessieren, was du dazu sagst. Jetzt so Heiden Weid, wo finde, Geschichte ist halt letztlich einfach doch eine Erzählung und kann sich nicht dagegen wehren, dass die Fakten dann letztlich der Erzählung folgen und nicht umgekehrt. Oder der Roland Barthes, der sagt, es gibt eigentlich doch keinen valablen Unterschied zwischen Literatur und Geschichte. Und der Reporter, der sagt, ja doch, als Reporter muss ich das machen. Also ist dann eigentlich der Reporter der Historiker.
Ja. Also noch eine Frage, wo ich eine Sachfrage. Der Kapuscinski bezieht sich auf die Schule der Annal. Ist das auch der Barthes oder ist das nicht der Barthes?
Nicht direkt.
Aber ich kenne das halt nicht.
Das ist der Marc Bloch, der Lucien Fèvre und dann der Fernand Braudel. Und das sind so die Longue-Durée reingebracht haben. Oder? Die grossen, langsamen Veränderungen in der historischen Tektonik. Okay. Und eben die Ereignisse. Eigentlich sehr stark in der Welt. Also ein Brodel sagt, ein Ereignis, das ist so täuschender Schall und Rauch. Und immer wenn das dann so das Feuerwerk vorbei ist, dann sieht dann der Historiker, was sich so verändert hat. Jetzt könnte man sagen, der Kapuscinski macht einfach ein viel Feuerwerk, oder? Aber er weiß, letztlich kommt es auf strukturelle Veränderungen an und die fasst er eben meines Erachtens ausgezeichnet.
Ich würde noch gerne etwas ergänzen, oder sagen wir noch, Entschuldigung, noch der andere Aspekt, wegen der berühmten Checkpoints. Das ist natürlich etwas, was ich selber so viel erlebt habe, dass ich an dem Beispiel habe ich mich ein bisschen abgearbeitet. Und ich glaube, was eben Spannende ist, es ist eben die Perspektive von ihm, der dort in dem Karren sitzt und auf den Checkpoint zufährt. Und damit kann sich jede Leserin und jeder Leser sofort identifizieren. Wenn man das liest, ist man quasi in dem Auto, der auf den Checkpoint, auch wenn man selber das gar nicht erlebt. Und wenn man es erlebt hat, ist genau das, was dann passiert. Was passiert jetzt? Und er hat dann den Erfahrungsschatz, den er da kann ziehen. Also das würde ich sagen, das macht seine Qualität, also eine von seinen vielen Qualitäten, dass er eben die Perspektive von sich selber dann hineinbringt, wo einem dann, ich sage jetzt mal, die Identifikation eben erlebt. Man ist dann eben dabei, man ist dann ganz nah dabei. Und ich glaube jetzt, schwierig, du hast mich zwar etwas gefragt, aber ich habe die Frage vergessen.
Ja, Roland Barthes, also ganz einfach, machst du einen Unterschied zwischen Literatur und Geschichte?
Ja, und interessanterweise mache ich den Unterschied und bin der grösste Liebhaber von historischer Literatur, also Roman. Eigentlich die ganze afrikanische Geschichte, die ich in letzter Zeit studiert habe, habe ich alles über Roman studiert. Wo ich aber dann zum Teil die Autoren kenne und weiss, dass sie eben auch das Interesse haben. Und ich würde sagen, denen vertraue ich, in den paar Fällen, die ich aufzählen könnte, vertraue ich die Historizität. Also das heisst, ich meine damit die Faktizität, dass sie wirklich Verhältnisse wiedergeben, dass sie recherchiert haben und so. Dass sie dann aber Elemente reinbringen, wo, wie ich einmal in einer Geschichtsstunde, ich habe ja nicht Geschichte studiert, aber mal gehört habe, lange in der Geschichte verpönt gewesen sind, wo dann eben auch das, was schmeckt und klopft und leuchtet und die Leute schweißen und weiss nicht, also wo einfach das ganze Lebige auch noch reinkommt und das findet man in der Literatur. Jetzt habe ich aber genug gesagt. Wer ist der Nächste? Ja, Entschuldigung. Ah.
Ich frage mich, ich kann auf jeden Fall anknüpfen, das über Geschichte und Journalismus. Mir scheint in der ganzen Debatte auch wieder, dass du da gesagt hast, es ist eine Frage von den Erwartungen und von allenfalls falschen Maßstäben, die man als falsches Objekt stellt. Einfach mal ein Denkexperiment, dass es Journalismus überhaupt nicht gibt, dass das eine von Journalisten geschaffene Kategorie von Textproduktion ist und dass man stattdessen Journalisten als Geschichtsschreiber von der Gegenwart anschaut. Und im Augenblick, wo man hier als Geschichtsschreiber von der Gegenwart anschaut, hat man sofort ein präzises oder ein etabliertes Instrumentarium. Es gibt verschiedene Schulen, es gibt verschiedene Stilrichtungen. Es ist der homerische Historiker, Thukydides, Ranke, wer weiß ich, Hodel. Da gibt es ganz klare Kriterien, auch mit denen man sich auseinandersetzt. Und es geht in die Literatur rein, oder? Es geht in die billige Literatur rein, in Romance, Historical Fiction gibt es. All das ist im Grunde genommen, meiner Meinung nach, im Journalismus genauso der Fall. Oder? Es gibt einen Kitschroman, und Relotius ist ein Kitschroman von der Gegenwart, eigentlich, Kitschkunst. Und haben wir euch ihr Journalisten euch das überhaupt gefragt, ob das Genre vom Journalismus überhaupt tragfähig ist?
Vielleicht haben wir das nicht gemacht. Über den Genre haben wir uns nicht so Gedanken gemacht. Wir haben uns ganz stark Gedanken gemacht. Natürlich, ich als öffentlich-rechtlicher Journalist, der ich ja war, so lange Jahre, habe ich das natürlich ganz besonders gemacht. Dass eben die Objektivität, man hat immer wieder darüber geredet und hat gesagt, natürlich kann es das nicht geben, aber du musst möglichst schnell holen. Das ist ein ständiger Versuch, die Wahrhaftigkeit von deiner Darstellung. Ich habe mir den Kopf zerbrochen über Adjektive, die ich verwenden oder nicht verwende, um irgendeine Situation zu beschreiben. Ich bin mir bewusst gewesen, dass wenn ich in einer Kriegssituation bin und ich all das Opferelend gesehen und so, dass man da mit ein paar kräftigen, saftigen Begriffen kann sofort irgendwelche Stimmung machen und habe aber dann mir das auch oft versagt, weil ich gefunden habe, das ist einfach nicht korrekt. Aber ich habe ja auch nicht unbedingt genau gewusst, was korrekt ist. Dann habe ich natürlich auch versucht, das transparent zu machen. Ich habe Geschichten geschrieben über Gräueltaten im Jugoslawienkrieg, indem ich dann halt einfach transparent gemacht habe, wer das so erzählt hat und dass das ja auch eine Kriegswaffe sein kann, dass man Propaganda hat, etc., etc., etc. Das sind Gedanken, die wir hatten. Über das Genre habe ich mir wirklich tatsächlich nie einen Gedanken gemacht und auch nie mit meinen Kollegen diskutiert. Aber ich finde, was du sagst, ist doch sehr interessant. Ja. Dort hinten ist jetzt, glaube ich, mal noch jemand dran.
Ja, es ist jetzt halt ein
bisschen
weiter, als
wenn
ich mich gemeldet habe. Es ist um Parteilichkeit gegangen, wo man das sehen darf. Und sehr merken, in einer Reportage finde ich total okay, das wäre so sein. Man soll sehen, aus was für einer Sicht, dass jemand über ein Land in über Afrika oder auch in der Schweiz berichtet. Aber was ich finde, was nicht geht, und da bin ich jetzt ganz anderer Meinung, wenn ich einen journalistischen Text zur Kenntnis nehme, gehe ich immer noch davon aus, dass mir Fakten zumindest, stimmige Fakten weitergegeben werden. Und da finde ich einfach, dass kann man gut machen, wenn man aus Afrika berichtet, aus 20 Checkpoint Charlie oder 22, ein Ideal Checkpoint Charlie zu basteln. Das kann man, das kann ich mir gar nicht nachvollziehen. Und wenn man das aber zum Wohnen macht, zweifle ich einfach ganz grundsätzlich an der Authentizität von so einem Text. Wenn einer eine Reportage aus der Schweiz macht und schreibt, der Schellenberg, der Fernsehdirektor, hat die Pipe geraucht, ständig. Und dabei stimmt es gar nicht, der hat eine Zigarette nach der anderen reingesteckt. Dann wird das bekannt, dann reklamiert er, aber die Fakten stimmen nicht. Und dann ist wieder die ganze Reportage wird unglaubwürdig. Ja. Und von dort her finde ich, Parteilichkeit, ja, das muss sein, das soll sein, aber in einer journalistischen Arbeit, in einer Reportage, müssen Fakten stimmen.
Also für mich als jetzt wirklich berufstätiger damals Journalist, heute bin ich das nicht mehr so, aber ist genau, was du jetzt gesagt hast, das trifft einen wahnsinnigen Kern, von dem ich mir immer überlegt habe. Afrika hat alle Elemente, die verführen dazu, zu schwadronieren. Warum lesen wir die ganze Zeit über Schauergeschichten? Ich kann ein Beispiel geben. Ich habe während vielen Jahren, und das ist ja wirklich die Wahrheit, versucht, am schweizerischen Radio DRS die Albino-Problematik in Afrika zu verkaufen. Ich kann mich nicht beklagen, dass ich meine Geschichte nicht losgeworden bin. Aber die Geschichte bin ich nie losgeworden, bis zu dem Tag, wo der Tagesanzeiger die Verfolgungskrimi geschickt hat aus Tansania, wie dort die Albino gejagt werden, wie man ihnen Gliedmassen abschnitt, diesen Mädchen. Das ist dann alles natürlich fotografisch festgehalten und wunderbar. Und wo man den Krimi erzählen konnte. Und das ist, Afrika bietet sich geradezu an. Es ist für die Leute sehr weit weg. Es hat so einen Nimbus, wo man nicht lange darüber redet, man weiss es. Und dann ist man versucht dazu. Der schwierigste Journalismus ist der Lokaljournalismus in der Schweiz, wo man im Quartier da die Fakten richtig herkriegen über den Coiffeur und über die Shisha-Bar und ich weiß nicht noch was. Das finde ich eben, und darum die Faktizität, ist eben für mich nach wie vor ganz ein wichtiger Punkt. Und ich würde dem Kapuscinski niemals übel nehmen, wenn er Verdichtungen macht. Obwohl, am Relotius hat man die Verdichtungen vorgeworfen. Also nicht nur einfach das mal noch zum Sagen, darum habe ich das zitiert. Das würde ich ihm nicht übel nehmen. Aber wenn er den Hund, wenn er den Beamten, wo mit dem Putzel und gar die Schuhe putzen will, gebildet worden ist von dem Hund, und das hat es nicht gegeben, dann stört mich mich das massiv. Ich finde das zwar super gut erfunden, weil das Bild, das bleibt ja gerade sofort. Oder? Also das, wir sind da in dem Sinn wirklich ein bisschen, spricht mich das sehr an. Wer ist der Nächste, der
sich meldet? Also, wie ist das abgelaufen in der Zeit davor? Also das Buch und da der äthiopische Kaiser, das ist entstanden mit den 80er Jahren.
Ja,
also
ja.
Das Original ist
das
Englisch? Oder
ja, jetzt muss ich schnell den Spick holen, das habe ich mir doch extra aufgeschrieben. Okay. König der Könige, das ist Polnisch 1978 okay. Rausgekommen.
Und dann etwa 20 Jahre später, ganz
auf
die Offenbarung gegenüber dem Enzensberg in der deutschen Ausgabe.
Ja.
Und hat er das vorher schon allen erzählt, dass er das so gehandhabt hat? Oder ist jetzt mittlerweile einfach das ruchbar geworden, wie er arbeitet? Und dann sagt er, ich mache das halt so. Und vorher sind so quasi alle auf den Lien gegangen, wie man halt dem Karl May auf den Lien gegangen ist. Und dann halt so ist es Amerika zu und her gegangen und so ist halt die Äthiopien zu und her gegangen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob auf die polnische Ausgabe und dann ist ja das dann sehr gleich in andere Sprachen übersetzt worden. Ich weiß nicht, ob da die Kritik ruchbar worden ist. Also für meine Augen, bin ich 1995, als ich da den Winkler-Text, da bin ich noch beim Radio gewesen, bin ich noch nicht einmal Afrika-Korrespondent gewesen, habe ich mir das ausgedruckt aus der Agentur, also einfach so auf dem Computer. Darum habe ich das noch heute, das ist ja erstaunlich, dass ich das kette. Also ich kann das nicht sagen, ob es in diesen Mitteljahren vor, das sind fast 17 Jahre, ob da die Kritik schon gelebt hat, weiß ich nicht.
Also ich glaube schon, dass es so war, dass er, als er es erstmals präsentiert hat, hat er es auch unter dem Anspruch von der Faktizität präsentiert. Oder? Und sozusagen die Reflexionen sind nachher gekommen. Und die Reflexion, also das ist sozusagen, das sind zwei Fragen. Das eine ist tatsächlich, von der Rezeption her, hat man dann das Gefühl gehabt, es stimme alles im Detail. Oder? Und das hat die Kritik hat dann auch dazu geführt, dass sozusagen eine Ernüchterung eingesetzt hat. Das ist eine Diskussion von der Rezeption. Andererseits, sagt das nicht über die Qualität von seinen Texten aus, oder? Sondern tatsächlich, wie jetzt diskutiert worden ist, dann muss man sie unter einem anderen Aspekt anschauen. Dann ist es eben nicht die journalistische Beschreibung, wo man möglicherweise könnte mit Faktizität argumentieren, sondern es ist dann eben die Verdichtung, die hier auf strukturelle Analysen abzielt.
Ja, dann wäre es so quasi gute Literatur, aber im Augenblick, wo es rausgekommen ist, ist es so quasi News gewesen. Da wüsste man mehr über das Gebaren an dem Kaiserhof. Oder wie das dort wie so quasi die Mikrotechnik von dieser Herrschaft funktioniert hat. Mit dem macht er also quasi die Leserschaft auf Spitz. Ja, okay. Da ist eine interessante News.
Du schaust ja etwas rein, wo keine Ahnung
ist. Wenn ich jetzt einfach von Anfang an würde sagen, ich habe da einen so quasi Nachzeit aktuellen historisch eingefärbten Roman, dann würde man wahrscheinlich nicht so auf das Ursprungen.
Willst du da dazu
sagen? Dan Slavski hat ja eigentlich auch bei ihm studiert, und das ist ja posthum, denn 2012, wo das rauskommt, und da gibt es so ein den grossen Aufruhr. Und vorher gibt es schon Kritik, die aber ja, so eher Diskussionen sind, wie schreibt man, wie kann man so ein Buch schreiben. Und das, ich habe mich einmal damit befasst, da ist einfach rausgekommen, er ist irgendwo mit diesen Höflingen am Reden, das kann durchaus sein, dass er ihm eine Geschichte erzählt hat, oder? Mhm. Als eine Geschichte. Und er hat gefunden, eine tolle Geschichte. Mhm. Und dann ist die Köchin, die Frau, die massive Kritik übt an seinen Geschichten, es ist aber eventuell auch so, dass es halt auch ganz unterschiedliche Geschichten unter den Höflingen gibt. Oder? Und er tut das wie so zusammenpuzzeln. Also das Authentizitätsproblem lässt sich eigentlich nicht lösen, dadurch, dass man sagt, der hat die Geschichte erfunden. Wahrscheinlich ist das, was er dir erzählt hat. Und er hat keine empirische Überprüfungsmöglichkeit. Ein seriöser Historiker würde sagen, die Geschichte ist in dem Sinne nicht verwendbar. Weil das ist einfach einer, der dir erzählt, ich kann zusammenpacken, das geht nicht. Und er bringt sie, oder? Und hat aber, ich finde, das spricht für ihn immer die Transparenz, wenn Rückfragen kommen in dem neuen Klima von den 90er Jahren, wo man irgendwo mal viel mehr Informationen über den Globus hat und wo ja der Thomas Lasky, der hat ja die Bücher geschrieben über Rohstofffirmen in Südafrika. Das ist sein grosses Buch, oder? Und dort muss er natürlich messerscharf präzise sein, oder? Weil die Firmen, die haben jetzt ein Heer von Anwälten, die auf solche Autoren losgehen, wenn sie irgendwo einfach so würden arbeiten, wie der das noch hätte können. Und der lebt sozusagen in einer anderen Zeit. Und was mich einfach beeindruckt hat, dass er nicht versucht, den fertig zu machen. Das ist eine andere Geschichte wie der Lotius, der wirklich muss zusammenpacken, wenn das rauskommt. Sondern, Thomas Lasky gesagt, man muss das einfach wissen, das ist wichtig, dass man das weiss, aber als eine mögliche Form von Geschichten erzählen, funktioniert das seiner Sicht immer noch. Also es geht ihm immer noch
geschrieben. Wenn ich noch einen Gedanken ergänzen darf, wenn ich jetzt das kühne Wort «Wart» ins Maul nehme, dann würde ich sagen, für den Kapuscinski, also das wäre meine Interpretation, ich mache eine Interpretation, die in meinem Kopf funktioniert. Wenn es den Angestellten mit dem Putzlumpen nicht gegeben hat, so ist doch die Herrschaft derart gewesen und in dieser Art gezeichnet und extensiv und was weiß ich was überkandidiert, dass es den durchaus kann gegeben hat, dass das stimmt, das Bild. Und insofern eine Art eine Wahrheit entsteht, die eben nicht eine faktische Wahrheit ist. Also so würde ich meinen, würde ich einen Kapuscinski argumentieren. Jetzt müssen wir aufpassen. Du bist zuerst und dann...
Ja.
Und Entschuldigung, ich habe... Stefan.
Er weiß es,
ja, man sagt nicht. Also, Entschuldigung.
Ich habe eine Frage, was ist eine Faktizität?
Also,
in der Gegenwart quasi im Ereignis, wie der Herr Peter gesagt hat, also an dem Puls dran ist, wie kommt man dann wirklich zu einer Faktizität?
Also entweder hat es den gegeben, wo der Lumpen in der Hand geht und putzt, und das hat nicht gegeben. Also das ist doch ganz simpel.
Nein, ich meine jetzt, wenn ich jetzt versuche im Spiegel, oder, dann hat es ja früher hat Instanzen gegeben und dann hat es immer geheißen, das sind die Experten gewesen, über den Allerjüngsten, über das. Und wenn die das gesagt haben, hat das ein Gewicht gehabt. Aber das ist ja eine andere Art. Das ist vielleicht wie Kirsch, das ist vielleicht wie Chatwin. Also man geht an einen Puls an. Und er, das ist auch eine Reportage im Sinne von, er sagt, was für ein Mythos ist von dem Hof. Zum Beispiel da, wenn ich die Leute interviewe, dann ist das nicht unbedingt ein Abbild, wie der König war, sondern was ist den Leuten geblieben.
Das weiß ich jetzt nicht zu sagen.
Könnte sie,
ja. Könnte sie das?
Die andere Frage ist ja, man hat ja einerseits die Fakten und dann hat er ja gesagt, er ist ein Kulturvermittler. Also wie kann ich das übersetzen? Das hat ja wahrscheinlich ein Psychiater oder eine Psychoanalyse, macht er das irgendwo auch, es gibt eine bestimmte Konstellation. Und dann muss man das ja wie in eine gewisse Wortkonstellation fassen.
Aber da kommt man jetzt wieder zu der Transparenz. Ich meine, also wenn ich jetzt von mir persönlich rede, und es gibt vielleicht viele andere, die ich Kapuscinski gelesen habe in der heissen Zeit, habe ich also keinen so Metatext gelesen, dass er ein Kulturvermittler ist und dass er ein ich habe nicht einmal den Ausdruck literarische Reportage je zur Kenntnis genommen. Das ist alles erst postfestum gekommen. Und das hat die Faktizität. Ich meine, natürlich ist das sehr schwierig, die Fakten auf den Punkt bringen. Aber ich finde das Beispiel von Jakob Tanner sehr gut. Wenn es um wirtschaftliche Sachen geht, wo einem die Anwälte droht und so, dann weiss man dann ziemlich schnell, was Fakten sind und was nicht Fakten sind.
Ja, das ist die Frage. Es kommt mich überhaupt an, wie wirklich
relevant ist. Ja, das ist ein anderer
Punkt. Welchen Zugang habe ich überhaupt zum Entscheiden von der Macht?
Ich glaube, jetzt ist die Sorge.
Ich möchte mich noch an das Vorwort der Lucy sein Statement. Es kommt doch grundsätzlich darauf an, als was etwas im Text deklariert wird. Und wir haben Moden, wir haben überall Moden. Es gibt auch Moden in der Geschichtsschreibung, es gibt Moden im Journalismus. Und in den 60er Jahren ist ja der sogenannte New Journalism aufgekommen. Von Amerika, wo der Tom Wolfe federführend war und wir sind alle, auf Deutsch gesagt, abgefahren. Und da geht auch der Kapuscinski rein, und zwar warum? Weil es ist das Erzählen, das subjektive Erzählen, abgesagt worden. Und seitdem haben wir ja einen wahnsinnigen Trend, dass alles hat ein Narrativ. Sogar die CS, es haben heute alle Institutionen eigentlich ihre Erzählung. Und das ist auch eine Mode, die man mal könnte untersuchen, was das eigentlich bedeutet, dass Institutionen Narrativ senden. Das deutet darauf ein, es läuft eigentlich in allen geschriebenen Kategorien eben auf die Subjektivität raus. Und darum muss das ganz genau angesagt werden, was wird, von was handelt der Texte, in welcher Absicht wird es immer, also letztlich transparent. Und da hat der Kapuscinski ja gemacht, aber er ist so berühmt worden, wir sind alle abgefahren auf ihn, weil er angefangen hat zu erzählen, ich bin dort angegangen. Das ist vorher im Journalismus noch nicht der Fall gewesen. Das ist erst in den 60er Jahren, in dem New Journalism ist das Mode geworden. Und ist zu uns gekommen und vom Trent Enzensberger aufgenommen worden, im Transatlantik, in Du und so weiter. Und das war ein gewaltiger Sprung und eine Veränderung. Schön. Und darum plädiere ich, man muss einfach die Absicht klar benennen. Und dann ist sehr vieles möglich.
Mhm. Mhm. Sehr schön, ja.
Ja, wie du, hätte ich auch den Rahmen ein bisschen grösser machen über den Kapuzinski aus. Und eben aber vor den 60er Jahren noch. Mir geht jetzt irgendwie Erwin
Kisch.
Kisch, ja. Irgendwann Erwin Kisch. Ja, genau. Geht mir immer durch den Kopf. Ja? Ich habe von ihm gelesen über Mexiko und das Buch China geheim. Und das sind ja Sammlungen von Reportagen. Aber wie bringt er die? Das ist überhaupt nicht nackte Facts, sondern es ist mit dem Zynismus, mit dem Schmerz geschrieben, über was er antrifft. Das geht derart unter die Haut. Das ist jetzt auch nicht objektiv. Obwohl, wie er schreibt, ist es eigentlich erzählend. Man hat nie das Gefühl, er findet irgendetwas. Aber sein Tonfall tut weh, wenn er über die Kinderarbeit in China schreibt und die Kolonialmächte, die sich das Land unter den Nagel reissen und Jesus Gott, es tut wirklich weh und das ist ja dann auch nicht nur objektiv.
Da würde ich gerne anknüpfen wegen dem Schmerz.
Ja.
Das sagt der McCann. Mhm. Nimm deinen Schmerz und mach ihn zur Waffe.
Ja.
Das ist jetzt aber die Parteilichkeit.
Mhm.
Und das ist die Intentionalität, wo die Dame davon geredet hat. Und mich dünkt, wie man das deklariert, das kann auch sehr verschieden deklariert sein, oder? Intentionalität. Und da darf man jemanden vielleicht daran nicht aufhängen.
Weiss ich, ob der Kisch jemanden aufgehängt hat? Wie ist es ihm gegangen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Was wie es immer?
Am Kisch, irgendwann er in den Kisch gegangen ist. Mit seinem Stil. Mhm. Immerhin ja, ist er auch ein Jahrhundert
Journalist. Er hat grausam ums Überleben müssen kämpfen. Er war wirklich einfach ein Subversiver in dem Sinn gewesen, auch. Aber sein Buch ist ja rausgekommen unter dem Motto, der heisst von denen, nichts ist erregender als die Wahrheit. Und das finde ich noch ganz speziell in dem Zusammenhang. Dass man beim Kisch in seiner Art von Journalismus, denn eigentlich dem anhängt, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier besprechen, warnet, also dass es ihm um die nackte Wahrheit geht, obwohl er es so erzählt, wie er es erzählt hat, wie du ja das vorhin gesagt hast.
Also wir haben noch zwei Meldungen, der Lüsschen hat noch willen, und dann der Real.
Also ich will anders in das Spiel bringen. Wir produzieren ja die Texte und die Autoren letztlich. Also die Nachfrage nach Literatur schafft den Erfolg und dann eben sehr oft auch die Produktion von dieser Literatur. Und warum fragen wir uns nicht selber, warum haben wir das geglaubt? Warum haben wir uns das so beeinflussen lassen? Was haben wir alles, wo da sind, zu den Revolutionen gemacht haben, was haben wir alles für Narrativ und für Roman und für Geschichtsbücher als faktisch oder als wirkliche Weltabbildung genommen? Und es ist eigentlich sehr billig, denn diejenigen, die unsere Bedürfnisse befriedigen, unsere Lesebedürfnisse, unsere Glaubensbedürfnisse, unsere Zornesbedürfnisse und Schmerzbedürfnisse und was auch immer ist, die nachher verantwortlich dafür zu machen, dass sie uns den Stoff geliefert haben, mit dem wir uns selber betrogen haben. Wenn man also so rum diskutiert, dann fangen wir nämlich an, produktiv zu diskutieren.
Ich weiß nicht, also, die anderen sagen, ich finde, das ist für mich viel zu moralisierend. Mir geht es viel mehr darum, herauszufinden, wie gehen wir mit dem um. Weißt du, wenn Isolde sagt, eine gewisse Deklaration vom Genre. Oder, weißt, natürlich nicht, Achtung, liebe Leserin, liebe Leser, ich schreibe jetzt und so weiter und so fort, aber einfach, dass es transparent ist, was für eine Sorte Text das kommt. Dann, weil ich, das, was du jetzt sagst, das ist so, ich erlebe nicht jetzt, also ihr habt mich vielleicht erlebt, dass ich den Kapuscinski da irgendwie kritisiere. Ich wollte eigentlich das Material darlegen, was um ihn herum passiert. Ich selber weiss es gar nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. Ich weiss aber, dass das passiert ist, was du vorher beschrieben hast. Nämlich, dass ich die Angola-Reportage gelesen habe und gedacht habe, leck du mir, ich will gerne fertiger Reporter sein, oder? Das ist ganz klar, das ist passiert. Andreas?
Ich kann nur noch kurz etwas anderes sagen. Also zuerst noch recht zum Kisch. Also ich würde mich erinnern, es hat schon dort so Diskussionen gegeben, wie die wir jetzt
führen. Ah ja, ah ja.
Das eine und das zweite ist, wenn ich ein ganz gutes Zitat gefunden habe vom Kapuscinski, das du vorgelesen hast. Und würde mich auch interessieren, wie du das noch siehst. Er ist ja ein schreibender Journalist. Nicht ein Radiojournalist und auch nicht ein Fernsehjournalist. Sagt aber, irgendwie die technische Entwicklung verändert den Journalismus. Foto, Stichwort. Eben, was sie früher gemacht haben, können wir heute im Fernsehen sehen. Also, er fühlt sich offenbar als schreibender Journalist, fühlt er sich da irgendwie ein bisschen an die Wand gespielt, oder? Und er sagt auch im Gleichen, man kann heute eigentlich keine Romane mehr schreiben über eine Gesellschaft, oder? Und er sagt eigentlich, mit dem sagt er doch eigentlich, ich bin eigentlich ein Literat, wo jetzt einen Roman schreibt über Afrika, oder? Und
Missverständnis von diesen Passagen. Missverständnis von diesen Passagen ist nicht, dass er sich als Literat sieht. Dann wäre er eindeutig der Literat. Er sagt, da haben wir das eine Extrem, das ist Literatur, da haben wir das andere Extrem, das ist der Nachrichtenjournalismus. Und da gibt es ein Feld zwischen ihnen. Und ich bediene mich nicht nur nach links zu den Nachrichtenmethoden, sondern ich bediene mich auch nach den Methoden von der Literatur, weil die kann Warten erzeugen, die der reine Faktenhuber und Faktensammler nicht kann erzeugen. Der kann Sachen nicht transportieren, wo das andere Material kann. So lese ich die Stelle.
Aber wie findest du da, dass der Journalismus, der schreibende Journalismus quasi, wie eben ein Zwang gespielt ist, wo von anderen Medien und von dort her ihm gerne nichts anderes übrig bleibt, als halt sich...
Kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich ja doch so ein Tonjäger gewesen bin. Stefan, du kannst etwas sagen, ich weiss es nicht.
Das ist mir noch einen wichtigen Aspekt.
Mhm. Ich weiss, ich bin zu wenig, ich habe mich nie als Schreiber, gross als schreibender Journalist. Aber hört, jetzt kommt noch Kudi. Ich kann schon wieder sagen, wir können doch eigentlich langsam sagen, wir hätten ein paar tolle Fragen und Punkte für Gott. Aber Kudi jetzt.
Nein, mir ist nur, das hat auch nicht wirklich so mit dem Journalismus-Thema zu tun. Da kenne ich mich wenig aus. Aber ich habe heute auch wieder mal geguckt, was habe ich für Bücher von Kapuscinski gestellt. Die sind ein bisschen verstaubt, aber die gibt es. Sind doch etwa vier. Und jetzt so in dieser Diskussion ist mir einfach aufgefallen, also etwas, was mich interessiert, das nicht mehr, oder? In meiner Entwicklung, also wenn ich mich vor allem mit Literatur aus Afrika beschäftige, muss ich irgendwie sagen, also das wird auch nicht thematisiert. Was ist das eigentlich für einen Europäer, wo jetzt über Afrika schreibt und weiß, wie Afrika ist und wie die Leute denken, der weiß alles, oder? Also ich kann das gerne gelesen, muss ich sagen, aber heute interessiert mich wirklich viel mehr, was, aber du hast aber da angenehmen Worte geredet, oder? Oder die Lucia hat das auch gesagt, oder? Also sie erzählen uns das, was wir hören wollen. Als Europäer weiss er, wie er uns muss schreiben. Mich interessiert mehr das, was die Reibungsfläche ist, wo ich es nicht verstehe. Oder? Wo ich etwas muss lernen muss, weil eigentlich der Blickwinkel einer ist, wo ich nicht schon kenne. Oder?
Also ich finde das ein wunderbarer Schlusspunkt, weil das genau darum das geht. Ja. Das heißt, das ist eine Verschiebung, die wirklich stattgefunden hat. Heute will man Stimmen hören, authentische Stimmen von dort und nicht die Interpretation, die die Weiss heute liefert. Also wenn ihr einverstanden seid, würde ich sagen, das ist ein sehr schöner Schlusspunkt. Danke vielmals für die ganz spannende Diskussion.